Ich habe gedacht, ich fange mal ganz anders an mit dem Input, mit der Bibelstunde. Ich tue euch ein bisschen aus meinem Leben erzählen. Ich bin geboren vor vielen, vielen tausend Jahren.
Gut erhalten.
Ja, manche. Gute Creme. Genau. Ich war etwa ein Jahr alt, wo mein leiblicher Vater meine Familie, also unsere Familie, verlassen hat. Und für mich war das recht dramatisch. Also das erzählt meine Mutter, weil ich kann das ja schlecht sagen, das ist ja schon ziemlich lange her. Und wer erinnert sich nur daran, wie man mit einem Jahr war? Aber scheinbar habe ich nächtelang durchgebrüllt und meine Mutter war eben hochschwanger mit meinem Bruder. Und sie hat nachher müssen immer aufstehen und zu mir ins Bett gehen und sagen, dass alles gut ist. Und dann habe ich wieder ein bisschen weiter geschlafen, aber ich bin etwa jede Stunde, sagt meine Mutter, gekommen und habe gebrüllt, weil es mir, ja, mich recht mitgenommen hat. Ich habe scheinbar eben auf meinem Vater seinem Bauch immer geschlafen und das hat mich, also ich habe recht gemerkt, dass er nicht mehr da ist. Und habe scheinbar recht gelitten darunter, genau. Er war relativ jung, als ich auf die Welt gekommen bin. Ist er gerade mal 18 Jahre gewesen. Also zwei Monate ist er gerade 18 gewesen. Also er ist wirklich noch sehr jung gewesen und ist wahrscheinlich ein bisschen überfordert gewesen mit der Situation. Außerdem ist er halt Musiker gewesen. Er ist Sänger, Alleinunterhalter. Er kann Keyboard, Gitarre, Bass, Ziehharmonika und hat auf Festli gespielt und so. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass er eines Tages wird kommen und dann singen wir zusammen. Und er ist ganz viel in meinen Tagträumen vorgekommen. Und ich habe es nicht sehr einfach gehabt. Mein Stiefvater war Alkoholiker gewesen. Also der Mann, den meine Mutter nachher geheiratet hat, war Alkoholiker gewesen. Und hat Kind nicht mögen, nicht gern gehabt. Und wir sind auch geschlagen worden früher einmal. Und er ist auch übergriffig geworden und so. Also es war recht schwierig mit ihm. Genau, er ist sehr streng gewesen, es hat viele Regeln gegeben. Aber er ist, man hat sich nicht auf etwas verlassen können, sondern er hat seine Meinung geändert. Also mal ist er mal wütig geworden wegen dem und dann ist er mal nicht wütig geworden. Er ist außerdem sehr vulgär gewesen in seiner Aussprache. Also hat uns auch recht abgemacht, mich und meinen Bruder, genau. Und meinen lieblichen Vater habe ich ganz lange nicht gesehen und ich habe mir irgendwann vorgestellt, dass er mal kommt, so wie ein weißer Ritter auf einem weißen Ross und wird mich retten aus der Familie, in der ich war, also von meinem Stiefvater. Und als ich etwa 9 war, hat er gesagt, er will uns für die Ferien bei sich haben. Er ist ausgewandert in der Schweiz, er ist in Basel gewohnt mit seiner Frau und ist uns geholt für die Ferien. Und ich habe mich mega gefreut. Und ich weiß nur, wie ich stundenlang rausgeschaut habe und gehofft habe, also, dass das Auto blinkt und dass er das ist. Und es haben öfter mal Autos blinkt, aber die sind hinter uns reingefahren. Da hat es eine Straße gehabt, hinter uns am Haus. Genau, ich habe mich mehrmals gefreut, aber es ist leider nicht er. Genau. Irgendwann ist es aber dann gekommen und ich habe mich mega gefreut und er hat seine Frau mitgebracht und zwei Kinder hat die dabei gehabt. Eigentlich hat sie 3 Kinder, aber das älteste ist in der Pflegefamilie groß geworden, weil sie halt auch Schwierigkeiten hat. Also sie ist, das habe ich erst später erfahren, drogenabhängig gewesen und genau. Die anderen zwei Kinder, mit denen haben wir sofort mega gut gehabt. Die sind etwa in unserem Alter gewesen, also mein Bruder und ich. Und wir haben es mega, mega gut verstanden, aber die Stiefmutter hat mich nicht mögen. Und ich weiß noch, als ich zu Basel war, habe ich die ganze Zeit straf irgendetwas gemacht. Also straf abwaschen, straf bügeln, straf, keine Ahnung. Also alles ist irgendwie straf gewesen, weil ich die ganze Zeit scheinbar etwas ausgefressen habe. Und selbst wenn ich es nicht gewesen bin und wenn sogar die Person zugegeben hat, also einmal hat der Sohn, im Spiel hat der Fernseher ist aber Kate und ich bin ihm sicher, ob er kaputt gegangen ist oder nicht. Und dann ist sie heimgekommen und hat gesagt, wer ist das gewesen? Und dann hat er gesagt, das bin ich gewesen. Und dann hat sie gesagt, nein, das bist sicher nicht du gewesen, das ist sicher die Christine gewesen. Und dann habe ich wieder irgendetwas müssen machen. Also meine Stiefmutter hat mich nicht sonderlich können leiden. Und es war sehr schlimm für mich derzeit. Und als ich heimgekommen bin, habe ich wie entschieden, dass ich nicht mehr bei dieser Familie sein will. Also bei meinem Vater und seiner Frau, weil das sehr schlimm für mich war. Warum habe ich jetzt die ganze Geschichte erzählt? Weil mein Vater, mein Gottesbild ist sehr stark geprägt war von meinem Vater, von dem Bild, wie mein Vater ist. Oder? Mein Stiefvater hat sehr viele Regeln gehabt. Er hat es gern gehabt, wenn wir leislig sind und wenn wir alles machen, wie er das will. Und so habe ich mir Gott vorgestellt. Also einen sehr strengen Vater, wo Perfektionismus will von mir. Und wenn ich irgendeinen Fehler mache, dann ist er schnell da und tut mich bestrafen. Und gleichzeitig eben auch wie mein anderer Vater, der so entfernt war und wir keine Beziehung hat wollen mit uns. Das ist wie das, also beide Bilder. Auf der einen Seite ist Gott für mich ein fremder Gott gewesen. Ich hatte lange ein Problem mit dem Vater Gott, weil Vater für mich so negativ geprägt war. Und ich glaube, wir alle kennen das und haben irgendein Bild von Gott. Ich habe Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel eben der zornige Gott, der wütige Gott, wo nur darauf wartet, dass wir einen Fehler machen, damit er mit seiner Faust draufschlagen kann. Oder vielleicht kennen wir der GOTT, guter Onkel, total taub. Oder wir stellen uns Gott wie eine Wunschmaschine vor, dass wir oben einen Wunsch reinschmeißen, ein Gebet reinschmeißen und unten kommt raus, wo wir darum bitten. Und manche von uns stellen sich Gott vielleicht auch so als einen weinenden Gott vor, wo die ganze Zeit traurig ist, dass wir sündigen und Fehler machen. Und die Schwierigkeit ist dir, wenn wir so ein Vaterbild haben, dann haben wir die ganze Zeit Angst, dass wir Gott traurig machen, dass wir Gott wütig machen. Und wir versuchen, unser Leben so zu gestalten, dass wir Gott wieder zufriedenstellen. Egal wie unser Gottesbild ist, ob es ein perfektionistischer Gott ist, der ganz streng ist, und ich versuche gut zu sein, damit er zufrieden ist mit mir. Oder ob es dieser weinende Gott ist, wo andauernd am Brüllen ist, weil alles so schlimm ist. Und ich muss schauen, dass ich alles gut mache, damit er nicht heult. Aber das Problem ist, wenn wir so leben, dann erleben wir nicht das Versprechen, das Jesus uns gegeben hat, dass wir ein Leben von Fülle werden haben. Ein Leben, das aus der Fülle rausfließt. Und deswegen wenn wir uns heute in das Gleichnis einsteigen. Wir wollen uns das Vaterbild anschauen, wie Jesus es malt. Und ich glaube, Jesus, der kennt seinen Vater am allerbesten. Und deswegen ist es ein sehr, sehr gutes Gleichnis, um unser Vaterbild neu korrigieren zu lassen. Und ich wollte beten ich weiß, dass schon betet worden ist, aber ich wollte wirklich nur mal bewusst auch beten dafür, dass Gott nur mal ganz neu darf uns begegnen als der Vater, der er ist. Und Jesus, du siehst, dass wir ein Vaterbild haben, das vielleicht gar nicht dem entspricht, wie du bist. Und ich bitte dich einfach, dass du unsere Herzen heute weit machst und dass wir wirklich dir begegnen dürfen als der Vater, der liebende Vater, der anders ist und so viel weiter und größer und herrlicher und wunderbarer als wir uns das jemals vorstellen können. Jesus, ich bitte dich, dass wir all diese schlechten Bilder, die wir von dir haben, dass wir dir dürfen zerreißen, dass wir wirklich ganz neu in die Gegenwart von dir dürfen kommen und dich ganz neu sehen dürfen, so wie du wirklich bist. Und Jesus, ich wollte dir Danke sagen, dass du das Gleichnis erzählt hast, damit wir einen neuen Zugang dürfen bekommen, damit wir eine neue Sicht dürfen bekommen auf den ewigen Vater, auf den liebenden Vater. Du es heute ganz neu, nochmal ganz einmal berühren. Danke, bist du da. In deinem Namen, Jesus. Amen. Genau. Wir starten mit dem unglaublich herzlosen Sohn. Und wir hören die Geschichte von Lukas 15, die Verse 11 bis 13.
Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld.
Dankeschön. Also der jüngere Sohn, der geht zu seinem Vater und er sagt, Vater, gib mir das Erbe, wo mir zusteht. Also wenn wir das so lesen oder hören, dann tönt es eigentlich ja nicht unbedingt so mega, mega schlimm. Aber wir müssen das in der damaligen Zeit versetzen. Da ist es so gewesen, dass man viele Kinder hatte, damit die Kinder auf einen schauen, wenn man alt geworden ist. Also das ist so meine Familie gewesen. Es hat nicht, das hat es nicht gegeben, das selbstständig machen, das allein wohnen, das hat es nicht gegeben. Man ist als ganze Familie, wir haben das vom Sammy so schön gehört, ein riesen Haus gehabt und manchmal sogar so, dass alle dann gelegen sind und es ist schwierig gewesen, wenn es Glüte hat an der Tür, dann hätte man über alle müssen drüber steigen. Also das ist eine riesen Familie gewesen. Das sind nur die Urgroßeltern dabei gewesen, wenn sie überlebt haben, also so lange gelebt haben, dann sind die da auch noch dabei gewesen. Also das ist ein riesen Haufen von Leuten gewesen, die in einem Haus zum Teil gewohnt haben. Und dann hat man Kinder gehabt und die Kinder haben auf einen geschaut. Das ist immer weitergegangen. Man hat einen Familienbetrieb gehabt oder einen Familienjob. Zum Beispiel eben wie Jesus, der hat ja Zimmermann gelernt und das hat er nicht gelernt, weil das gerade der Beruf war, wo er hat am besten gebraucht als Missionar. Sondern er hat Zimmermann gelernt, weil sein Vater, also sein Stiefvater, Zimmermann war. Der Josef ist Zimmermann, er hat wahrscheinlich seinen eigenen Betrieb gehabt, seine Wirtschaft. Und der Sohn ist automatisch da eingestiegen. Also das ist einfach so gewesen, da hätte man nicht viel machen. Und wenn man jetzt so hören, Vater, gib mir das Erbe, das mir zusteht. Wann bekommt man denn das Erbe? Das Erbe bekommt man, wenn die Person
stirbt.
Voilà, wenn die Person gestorben ist. Ja. Also das heißt, er sagt zu seinem Vater eigentlich, hey Alter, es wäre mir lieber, du wärst schon tot. Weil dann hätte ich meine Kohle. Und wenn wir das so hören, dann merken wir vielleicht auch ein bisschen von der Dynamik, wie schmerzhaft das muss gewesen sein für den Vater, so etwas zu hören. Gib mir mein Erbe, wo mir zusteht. Und auch für die Leute der damaligen Zeit ist das skandalös gewesen. Wenn man so bricht mit einer Familie, dann bricht man eben nicht nur mit der Familie, sondern mit dem ganzen Dorf. Wenn der Sohn wieder zurückkommt, dann hat das ganze Dorf das Recht, Steine zu lüpfen und auf den Sohn zu fallen. Weil er nicht nur mit dem Vater gebrochen hat, die Ehre vom Vater eigentlich verletzt hat, sondern er hat auch die Ehre von der Gemeinde, Ortsgemeinde verletzt. Und das heißt, jeder, der ihn sieht, dürft ihn eigentlich steinigen aus dem Dorf. Aber wir hören ja nur, wie das weitergeht. Also so schnell geht das nicht mit dem Sohn zum Glück, dass er gesteinigt wird. Aber es ist wirklich nicht einfach was easy peasy gewesen, sondern es ist wirklich etwas ganz Heftiges gewesen, was er gesagt hat. Und ich wollte Bezug ziehen auch zu uns. Wie oft in unserem Leben sagen wir zu Gott, ich will mein eigener Boss sein. Ich will machen, was ich will. Und es klingt ein bisschen ähnlich, ist nicht ganz genau das Gleiche, aber vielleicht auch ein bisschen wie der Sohn, der zu seinem Vater sagt, ich will nicht mehr, gib mir meine Kohle, dann gehe ich. Und die Reaktion vom Vater haben wir auch gehört. Er ist auf dich neu gefallen und er hat angefangen zu brüllen und hat gesagt, Sohn, du kannst mich nicht verlassen, du weißt doch, unser Betrieb funktioniert nur, wenn du da bist. Also nein, das hat er natürlich nicht gemacht. Also das ist das falsche Skript, das haben wir nicht gehört. Aber er ist bestimmt mit dem Zeigefinger gekommen und hat gesagt, Sohn, ich gebe dir sicher nicht meine Kohle, damit du dir nachher kannst raushauen für Prostituierte und weißt du, Kuckuck was? Wenn du willst, Kohle ausgeben, dann tust du sie selber verdienen. Hat er auch nicht gemacht. Was? Hä, aber das kann doch gar nicht sein. Wieso hat er das nicht gemacht? Nein, der Vater hat den Sohn ziehen lassen. Und ich glaube, dass er wirklich in dem Moment auch gemerkt hat, es bringt sich nichts, wenn ich ihn jetzt aufhalten will. Stell dir vor, der Sohn, also entweder er hat gekühlt oder er hat gesagt, hey, das geht sicher nicht. Und der Sohn wäre Blepper. Was wäre mit dem Herzen vom Sohn passiert? Wie würde es euch gehen in der Situation?
Ja, er wäre ja wahrscheinlich ein bisschen eingeschnappt gewesen oder so ein bisschen trotzig, weil er seinen Willen nicht überkommen hätte.
Ja. Und wenn man so trotzig ist und dann trotzdem nur das macht, wo der Vater halt jetzt will, dann macht man es erstens mal aus der falschen Motivation und zweitens mit einem bitteren Herzen. Und ich glaube, je länger der Sohn geblieben wäre, desto verbitterter wäre er geworden. Und er hätte überhaupt keine Freude mehr gehabt am Vater oder irgendetwas von dem, was er dort gehabt hat. Und der Vater ist, glaube ich, weise genug gewesen, dass er gewusst hat, er kann seinen Sohn nicht zwingen. Der Sohn muss selber entscheiden dürfen. Weil sonst bleibt er da mit, eben mit einem bitteren Herzen. Und so lässt er seinen Sohn ziehen. Und zwar nicht einfach nur ziehen, sondern er gibt ihm sogar die Kohle mit, wo ich mega krass finde. Und ich habe nicht so ein Vaterbild. Ich weiß nicht, gibt es bei euch irgendjemanden, wo so einen Vater hat, der sagt, gut, da bekommst du die Hälfte vom Geld, mach was du willst. Also ich habe nicht so einen Vater und ich sehe, ihr schüttelt auch den Kopf. Also die meisten von euch können sich das sicher auch nicht vorstellen, dass es einen Vater gibt, der sagt, da bitte hast du deine Kohle und geh. Alles Gute, Gottes Segen, tschüss.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich das meinem Vater würde fragen gehen, bevor er gestorben ist.
Peter, man hört dich jetzt.
Ja, ich weiß, ich habe es repariert.
Aha, sehr cool. Ja, genau. Also es fängt schon mal da an. Also niemand wird zu seinem Vater gehen und sagen, hey, kannst du mir schon mal die Hälfte von deinem Geld geben, weil schließlich gehört mir die eh sowieso, wenn du tot bist. Also das ist einfach völlig utopisch. Gut, wie ist es ihm jetzt, den jungen Sohn, gegangen im Ausland? Wir hören die Verse 14 bis 16.
Als er nun all das Seine verzehrt hatte, ward eine große Teuerung durch dasselbe ganze Land, und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger desselben Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit Rebern, die die Säue aßen, und niemand gab sie ihm.
Genau, also seine Kohle hat nicht sehr lange gehalten. Es ist eine Hungersnot gekommen und der Sohn ist nachher so verzweifelt gewesen, dass er sich regelrecht an irgendeinem Mann einfach geklammert hat, damit der ihm irgendwie Arbeit gibt, damit er irgendetwas machen kann, damit er irgendwo Geld bekommen kann oder also etwas zu essen bekommen. Und der Typ tut ihn zum Schweinehüter einsetzen. Ja, jetzt denken wir mal, es ist nicht so schlimm, oder? Schweine, Schafe, ist alles same, same. Also zum einen stinken, glaube ich, Schweine mehr als Schafe. Also wenn man irgendwo bei einem Schweinestall vorbeigeht, das schmeckt ein bisschen heftiger. Und zum anderen ist es natürlich für Juden das Allerunterste gewesen. Also ich würde es vergleichen mit öffentlichen Toilettenputzen. Also die größte Scheißarbeit eigentlich. Also weil Schweine sind unreine Tiere gewesen, also sie sollten sie ja nicht essen. Und die Juden haben ja immer nur mehr Gebote dazu gemacht zu all dem. Das heißt, sie haben sie nicht mal angefasst. Also Juden haben gar keine Schweine gehabt, besessen. Und die haben die auch nicht berührt. Also die sind kilometerweit entfernt um Schweinesachen rumgelaufen, weil Schweine einfach so unrein sind und die Juden unrein machen. Also das ist wirklich, so eine Abscheu kann ich mir gar nicht finden. Ich glaube, es gibt keinen guten Vergleich dafür, wie schlimm das ist, für einen Jude Schweine zu hüten. Das ist wirklich die schlimmste Arbeit, die du dir vorstellen kannst, ist nicht so schlimm wie das für einen Jude. Und jetzt ist es nicht nur so, dass er die Schweine hütet, sondern er hat sogar so Hunger, dass er am liebsten das Schweinefraß essen wird. Also ich weiß nicht, wer von euch Bauer ist oder sonst irgendetwas, aber allein die Vorstellung, dass ich das isse, wo die Tiere essen, irgendein Strohgemisch oder ich weiß auch nicht, oder das Hundefutter von meinem Hund, oder? Allein die Vorstellung, also da lüpft es mich. Es gibt schon ein paar, die gut fein schmecken, aber das fein schmecken und die essen, das sind nur mal zwei Paar Schuhe. Und der Junge hat so Hunger gehabt, dass er sogar bereit gewesen wäre, diesen Schweinefraß zu fressen. So tief ist er gesunken. Er hat seinen Vater für tot erklärt, er hat seine Bande mit der Familie, mit der Gemeinde geschnitten und er hat versucht, Erfüllung selber zu finden und hat versagt. Und jetzt könnte er natürlich da stehen bleiben. Aus Stolz. Weil wie schlimm ist es, wenn du so weit gekommen bist, dass du deinem Vater sagst, mir wäre es lieber, du wirst tot und gehst nur mal zu ihm zurück. Also wer würde das machen? Ich meine, wie würde der Vater reagieren? Ich gehe nicht davon aus, dass ihr so einen schlimmen Vater gehabt habt wie ich, aber ich glaube, selbst euer Vater würde wahrscheinlich relativ heftig reagieren, genau. Aber irgendwo hat er sich trotzdem nach dem Vater gesehnt und ich glaube, dass der Vater ihn hat ziehen lassen, ohne dass er einen Aufstand gemacht hat, ohne dass er mit dem Finger gezeigt hat, ohne dass er irgendwie, das hat es dem Sohn leichter gemacht in dieser Situation, auch darüber nachzudenken, wieder zurückzukommen. Wie wenn er jetzt mega mit dem Finger gezeigt hätte und gesagt hätte, oh, ich will dich nicht mehr sehen, wenn du, also denk ja nicht daran, dass du nur einmal willkommen bist, oder? Wenn wir uns das vorstellen, oder, dann wäre es für den Sohn ja viel, viel schwieriger gewesen, wieder zurückzukommen. Macht das Sinn? Aber dadurch, dass der Vater ihm das Geld gegeben hat und ihm in Frieden hat ziehen lassen, hätte sich können mit dem auseinandersetzen. Jetzt hören wir die Verse 17 bis 19.
Da kam er zu Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben.
Also dein Vater war so großzügig, dass sogar die Diener mehr als genug zum Essen haben. Und der Sohn denkt daran und denkt, was bleibe ich da? Ich will zurück zu meinem Vater gehen. Aber jetzt ist ihm auch klar, dass er nicht zurückkommen kann und sagen, hey, ich bin wieder dein Sohn, alles ist wieder gut. Weil das hätte er nicht verdient. Aber wenigstens als Tagelöhner, also als einer von den Dienern, die für jeden Tag für den Lohn arbeiten, wenigstens als so einer will er zurückkehren. Und mit diesen Worten und Gedanken im Hinterkopf macht er sich auf dem Heimweg. Und jetzt muss er natürlich auch schauen, dass er nicht von den Dorfmitgliedern gefunden wird oder gesehen wird. Weil, wie ich vorher gesagt habe, die hätten jetzt das Recht, ihn zu steinigen für die Unehre, die er über die Familie und das Dorf gebracht hat. Und vielleicht macht es uns auch deswegen bald, also gibt es uns das einen neuen Eindruck darauf, warum der Vater die ganze Zeit gewartet hat auf den Sohn. Warum der die ganze Zeit geschaut hat, ob der Sohn wieder zurückkommt. Damit er der Erste kann sein. Genau. Die Verse 20 bis 24.
So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße. Schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden. Und ein Freudenfest begann.
Der unglaublich andersartige Vater, anders als wir es das jemals vorstellen können und als es auch in unserer Kultur üblich war, der hat seinen Sohn schon von Weitem gesehen und ist ihm entgegengesäckelt. Und jetzt ist es so, dass man im Orient nicht säckelt. Das macht man einfach nicht. Das machen nur Sklaven und Diener. Aber säckeln, erwachsene Menschen, erwachsene reiche Männer machen das auf gar keinen Fall. Der Würdigere wartet oder geht langsam. Also der andere, der wo weniger würdig ist, der muss auf einen zukommen. der Würdigere wartet oder geht langsam. Also es ist auch nicht sehr einfach gewesen, weil ihr müsst euch das vorstellen, die haben wie lange Röcke getragen, aber nicht lange weite Röcke, sondern lange Röcke, die recht eng sind. Das heißt, man hätte gar nicht richtig säckeln können, sondern man hätte eigentlich nur schreiten können, ganz langsam, ein Fuß vor dem anderen und so wie wenn man heutzutage Stöckelschuhe anhat, oder? Da kann man auch nicht säckeln mit denen, sondern muss man langsam gehen. Ne? Aber der Vater, der hält sich nicht an die Rita, sondern der tut seinen Rock, also der muss, wie sonst geht es ja nicht, das kann er nicht säckeln. Säckeln kann er nur, wenn er seinen Rock auflüpft, überzieht, über seine Knie drüber zieht. Und damals hat man die Knie nicht gezeigt. Wenn man die Knie gezeigt hat, dann ist man nackt gewesen. Also dann hat man sich entblößt. In der heutigen Zeit wäre das ein Flitzer. Einer, der in einem Fußballspiel nackt rumläuft. Und dem Vater ist das so scheissegleich, was die anderen von ihm halten. Er hat Welle zu seinem Sohn säckeln. Und deswegen tut er den Rock auflüpfen über die Knie und säckelt seinem Sohn entgegen. Anders hätte er gar nicht können säckeln. Und es steht voller Liebe und Mitgefühl. Und er fällt ihn um den Hals oder schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Er tut ihn in den Arm nehmen, er tut ihn liebkosen, er tut ihn einfach mal in die Arme nehmen. Und wie manche von diesen Szenen und Bildern sieht es ja auch recht heftig aus, wenn der verlorene Sohn zurückkommt, oder? Da ist er richtig, richtig dreckig. Und der Vater läuft ihm entgegen und es ist ihm egal, dass er dreckig ist. Er nimmt ihn einfach in den Arm und wird ihm sagen, ich habe dich lieb. Und er sagt es nicht mit Worten, sondern er sagt es mit Taten. Und wir wissen alle, dass Taten viel mehr sprechen als Worte. Und dass wir aufpassen müssen, dass wir dass unsere Taten, also dass unser Gesicht, unsere Art mit dem übereinstimmt, wo wir reden. Weil sonst gibt es falsche, sonst kommt es falsch über, oder? Mir kann das eine sagen, wenn ich mit den Augen würdig bin und ich bin voll am und sage, ja, ist kein Problem, ich habe dir schon vergeben, dann kommt das nicht so über. Also man merkt schon, dass das nicht echt ist, oder? Und der Vater nimmt einfach mal seinen Sohn in den Arm und zeigt damit auch, hey, ich habe dich lieb. Mehr als wenn er einfach sagen würde, hey, ich habe dich gern, schön, bist wieder da. Sondern er nimmt ihn in den Arm. Und der Sohn versucht jetzt, sein Sprüchli aufzusagen. Aber ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Er kann es nicht zu Ende reden. Er fängt an, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich, so wie er sich das vorgenommen hat, oder? Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und da unterbricht ihn schon der Vater. Und jetzt könnte der Vater zum Sohn sagen, hey, nein, alles easy, ist okay, ich habe dich trotzdem immer noch gern. Macht er nicht. Sondern auch da tut sich der Vater an den Sklaven wenden, an den Diener wenden und sagt dem Diener, bring die Sandalen, bring Kleider, neue Kleider und bring den Ring. Und all diese drei Sachen zeigen, dass er der Sohn ist. Zum einen die Sandalen, die Sklaven, die sind barfuß gewesen in der damaligen Zeit. Aber wenn du Sohn von einem Haus gewesen bist, wenn du zum Haus gehört hast, dann hast du Sandalen gehabt. Dann gibt er ihm neue Kleider. Und er gibt ihm den Siegelring, den Ring, wo ihn ausmacht als Sohn. Also er stellt ihn äußerlich wieder her oder lässt ihn wieder herstellen, wenn der Sklave das macht. Und auch da wieder so diese super Seife Seelenheil, wo Teilse mir macht, ist dem so ähnlich, dass man erst den Menschen zu essen gibt, dass man erst schaut, dass man sie äußerlich wiederherstellt, Seife, was ja nicht nur Waschen bedeutet, sondern auch neue Kleider und dieses Wiederherstellen äußerlich. Und erst dann ist der Mensch auch bereit zu hören, dass er wirklich wertvoll ist und dass Gott ihn liebt. Wenn seine Grundbedürfnisse gestillt sind und wenn die Würde wiederhergestellt wird. Und der Vater macht genau das. Er tut nicht eine lange Rede halten, hey Sohn, du bist, weißt, meine DNA ist deine DNA. Egal wie weit du weglaufst, du wirst immer mein Sohn bleiben, wir haben den gleichen Nachnamen. Oder wie auch immer, er hat, was er immer kann sagen, aber er tut es nicht, sondern er sagt zu seinem Sohn eigentlich gar nichts. Er sagt zum Sklaven, tu die Sachen holen und dir zeigen, dass er wiederhergestellt ist, dass er der Sohn ist. Aber jetzt schickt er ihn dann hoffentlich wenigstens direkt aufs Feld zum Bügeln. Oder? Er soll doch jetzt mal etwas machen. Der hat doch die letzten 3 Monate hat der keinen Finger gerührt. Der faule Sack. Die ganze Kohle hat er mitgenommen, nichts hat er gemacht. Und jetzt geht er aber hoffentlich, sagt der Vater, aber jetzt tust du ein bisschen bügeln. Nein. Peter, wolltest du sagen?
Ja, nein, er hat das Gegenteil gemacht.
Ja.
Er hat gesagt, jetzt gehen wir festen und deine Rückkehr feiern.
Verrückt. Crazy. Der hat den Väter steigen lassen. Ist euch bewusst, ist dir bewusst, dass Gott ein Partygott ist? Einer, der Väter schmeißt? Im Himmel geht es die ganze Zeit zu und her. In Lukas 15, da wo wir jetzt die Geschichte hören vom verlorenen Sohn, das sind 3 Gleichnisse von Jesus. 3 Gleichnisse. Und jedes Mal wird etwas verloren, Gott etwas verloren und die Person findet es. Und was macht ihr nachher?
Die freut sich riesig und teilt das den anderen mit.
Und dann gibt es ein
Fest.
Also, genau, dann gibt es eine Party. Da ist der Hirte, wo eins von seinen 100 Schafli verliert. Da ist die Witwe, wo eins von ihren Münzen verliert. Und jedes Mal, dann, wenn sie wiederfindet, läutet sie alle ihre Nachbarn und Freunde an und sagt, komm, ich tue Feste. Wir tun das beste Schaf schlachten, das wir gerade gefunden haben, wieder. Ich weiß nicht, was sie sonst geschlachtet haben. Aber sie tun immer wieder das Fest feiern. Und damit wird Jesus eins deutlich machen. Und das ist jetzt Lukas 15, der Vers 7 und der Vers 10.
Ich sage euch, ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Und Vers 10. Ich sage euch, ebenso herrscht auch bei den Engeln Gottes Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt.
Die 4 andauernd Partys. Jedes Mal, wenn ein Sünder umkehrt und zu Jesus zurückkehrt, gibt es dort oben eine Party. Wir stellen uns immer den Himmel manchmal, also immer, wir stellen uns manchmal den Himmel so langweilig vor. Oder auf der Hafen, auf einer Wolke hocken mit einer Harfe. Und vielleicht habe ich nicht mehr gerne Harfe. In der Heise hat man wenigstens nur Blasmusik, oder? Aber wir stellen uns manchmal so langweilig vor. Und da sagt Jesus, hey, dort oben wird gefestet. Wenn nur einer sich umkehrt, dann gibt es dort oben eine riesige Party. Die Engel feiern, Gott freut sich und es gibt eine Party. Die anderen 2 Geschichten, die im Lukas 15 stehen, die enden dort bei der Party. Die Party ist fest und dort ist fertig. Aber die Geschichte vom verlorenen Sohn, die endet nur nicht. Wir hören die Verse 25 bis 32.
Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was da wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater hinaus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir, und was mein ist, das ist auch dein.
Also während der ganzen Geschichte, wo wir bis jetzt gehört haben, ist der Ältere fleißig am Bügeln gewesen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mich ein bisschen mit dem älteren Sohn identifizieren. Dass ich für Gott, für Gottes Reich schaffe, dass ich eben mir Mühe gebe, oder? Weil ich mein Gott gefallen möchte. Und dann kommt der rotzfreche kleine Lümmel zurück, wo jetzt die ganze Zeit nichts gemacht hat, außer das Geld zu verbrassen. Mit Huren und was weiß ich alles. Und anstatt, dass der Vater ihm einfach mal die Levite liest und ihn zum Bügler auf dem Wieberg oder was er immer schickt, gibt es eine Party. Geht es eigentlich noch? Und ich sehe so viel von uns manchmal in dem älteren Bruder. Das kann doch noch gar nicht sein. Der kann nicht richtig Christ sein. Der muss erst mal noch beweisen, ob der wirklich sich bekehrt hat. Ich glaube das nicht. Schau mal, wie der sich anzieht. Der, oder dir. Die hat ja nur einen Minirock an. Also man kann doch nicht Christ sein und Minirock anhaben. Oder rauchen und Christ sein, das geht nicht. Oder der trinkt ja nur. Der ist ja noch gar nicht frei von allen seinen Süchten. Der kann sicher nicht Christ sein. Und wir sind so häufig, so schnell mit dem Finger auf Leute zu zeigen und sagen, der muss sich erst noch beweisen, ob der wirklich ein richtiger, echter Christ ist, während Gott eigentlich eine Party feiern will mit dem jüngeren Sohn und dem älteren Sohn. Er will ja mit beiden ein Fest feiern. Und auch wenn man jetzt sich mehr mit dem jüngeren Sohn kann vergleichen und sagt, Mama, das ist mehr meine Geschichte. Auch der darf sich nicht wie überheben über den älteren Sohn. Weil das, was ich so faszinierend an der Geschichte finde, ist, dass der Vater nicht nur dem jüngeren Sohn entgegenläuft. Sondern wir haben gerade vorher die Geschichte gehört, der ältere Sohn ist gar nicht reingegangen. Das heißt, auch der Vater geht wieder raus, auch zum älteren Sohn. Er läuft auch dem älteren Sohn entgegen, weil er den älteren Sohn liebt. Und ich frage mich, wie oft wir vielleicht eben für Gott schaffen, für Gottes Reich schaffen. Wir sind auf dem Wieberg. Aber wo ist Gott in dieser Geschichte? Wo ist der Vater in dieser Geschichte?
Also, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, ist das, wird der Vater da stellvertretend dargestellt für Gott, oder?
Ja.
Die Qualitäten, die er hat und seine, wie er handelt. Mhm.
Und Gott in dieser Geschichte oder der Vater in dieser Geschichte, der wartet auf den jüngeren Sohn. Der ist beim Haustier eingegangen oder ich weiß nicht, beim Fenster und schaut raus. Und der ältere Sohn ist ganz woanders. Und ich wollte euch motivieren, weil wir vielleicht schon länger mit Gott unterwegs sind, dass wir Gott fragen, wo bist du? Dass wir nicht nur für ihn bügeln, sondern mit ihm bügeln. Dass wir nicht Zeug anreißen und machen, weil man muss doch oder das wird doch erwartet, sondern dass wir wirklich dürfen zum Vater kommen. Gott hat mir das irgendeinmal, mal, also schon ein paar Jahre her, in einer Vision geschenkt, wo ich mit ihm unterwegs war. Er hat mich abgeholt mit einem Ferrari oder was weiß ich, so einer roten, und ich habe so ein rotes Kleid gehabt und er hat mich dann abgeholt und dann sind wir zum Wieberg gefahren. Und am Wieberg bin ich ausgestiegen vom Auto und habe angefangen zu bügeln, weil das gehört sich ja so. Und andere bügeln auch, also die Diener und so, die bügeln ja jetzt alle. Dann muss ich doch auch bügeln. Und in dem Moment hat Jesus gesagt, ich will doch gar nicht, dass du das jetzt machst. Ich will, dass du die Zeit jetzt mit mir genießest. Ich will mit dir tanzen. Am Wieberg. So blöd. Aber das, das hat mich so bewegt, auch in dieser Geschichte, dass der ältere Bruder das Gefühl hat, er macht alles für Gott, aber er ist gar nicht bei Gott. Er ist gar nicht mit Gott. Und wenn du dich manchmal vielleicht wie der ältere Bruder fühlst, dann schau und überleg, wo ist Gott und frag Gott, wo bist du und wo willst du, dass ich jetzt in dem Moment bin. Aber wie gesagt, der Vater geht beiden Kindern entgegen. Und er gibt ihm eine ganz wichtige Botschaft. Die Verse 31 bis 32 dürfen wir nochmal hören.
Sein Vater redete ihm zu: Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Was ich habe, gehört auch dir. Darum, komm, wir haben allen Grund zu feiern. Denn dein Bruder war tot, jetzt hat er ein neues Leben begonnen. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden.
Und weiter? Ist das die Geschichte? Aber wie entscheidet sich denn der Sohn jetzt? Also kommt er jetzt mit ins Fest oder nicht? Ist das jetzt alles gewesen? Ich glaube, Jesus hat die Geschichte ganz bewusst offen gelassen mit dieser Frage oder mit dieser Aufforderung von Gott, dem älteren Sohn gegenüber, komm, tu mit uns feiern. Denn wir haben alle Grund zu feiern. Aber der ältere Sohn muss selber entscheiden, ob er bereit ist, mitzugehen oder ob er in seiner Wut und in seiner Dings sagt, nein, ich will nicht, ich bleibe da verhossen, ich tue weiter spinnen, ich tue mich weiter ärgern darüber. Und damit stellt Gott oder Jesus stellt die Frage, was machst du? Und ich weiß nicht, ob du dich wiedergefunden hast heute in dieser Geschichte. Vielleicht fühlst du dich wie der jüngere Bruder, der seine Freiheit liebt und jetzt will einfach mal alle Regeln brechen. Vielleicht bist du schon den Weg gegangen und hockst jetzt bei den Schweinen und denkst, was habe ich nur für einen Blödsinn gemacht? Und gerade wenn du wirklich da bist, bei den Schweinen, will ich dich motivieren, hey, gang heim. Lass dich nicht vom Stolz überwinden, lass dich nicht, ja, bleib nicht bei den Schweinen, du musst nicht dort bleiben, sondern du kannst aufstehen, kannst heimgehen. Du kannst Entschuldigungsrede machen, dein Vater wird dich eh nicht ausreden lassen, weil er ist so glücklich und happy, wenn du heimkommst, dass er dich überlaufen wird mit seiner Liebe und mit Mitgefühl, weil er viel mehr Mitleid und Liebe hat, als wir Menschen uns das jemals können vorstellen. Oder vielleicht fühlst du dich wie der ältere Bruder, wo eigentlich alles gehabt hat, aber nicht glücklich gewesen ist. Du hast immer das Gefühl, dass du alles musst machen musst. Du bist eifersüchtig auf deinen jüngeren Bruder, der alles bekommt. Und kannst nur sehen, wie viel Aufmerksamkeit ihm gewidmet wird, anstatt dir. Hey, ich wollte dir sagen, du bist geliebt. Der Vater sagt, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Ist das nicht eine Wahnsinnszusage? Es gehört schon dir. Wir sind nicht erst Erbe irgendwann in Zukunft, sondern der Herr hat uns jetzt schon das Erbe gehört. Wir sind Anteil, wir haben einen Anteil am Erbe. Jetzt schon, wir gehören dazu. Genau, der Vater feiert, weil der Sohn tot war und wieder lebendig geworden ist. Und wenn wir das Leben in Fülle erleben wollen, dann ist es wichtig, dass wir zum Vater kommen. Egal wo wir sind, ob wir draußen am Bügeln sind oder ob wir weg sind bei den Schweinen, dass wir zum Vater zurückkommen. Weil das Glück weit weg vom Vater werden wir nicht finden, sondern nur ganz nah bei ihm. Damit wollte ich schließen.
Herzlichen Dank, Christine, für diesen ausführlichen Moment zusammen. Möchtest du noch einmal mit uns beten zum Abschluss von diesem Teil? Dann nehme ich auch die Aufnahme weg und wir können dann noch bleiben so für aufregende Fragen oder Gedanken auch zum Thema. Danke vielmals für dein Gebet jetzt.
Gott, ich wollte dir einfach Danke sagen, dass du uns so unendlich lieb hast. Wir können uns das gar nicht vorstellen, wie groß deine Liebe ist. Danke, dass du jedem Einzelnen von uns nachgehst und dass du uns nicht lass sein bei den Schweinen oder sonst irgendwo, sondern dass du uns entgegenlaufst, dass du uns nimmst, dass du so viel Liebe und Mitgefühl hast, dass du siehst, dass du es einfach wirklich siehst. Du siehst unser Herz. Du siehst mehr, als jeder andere Mensch sieht. Der Mensch sieht, der vor Augen ist. Aber du, Jesus, siehst das Herz. Ich würde dir Danke sagen, dass wir vor dir dürfen wir selber sein. Und dass du uns genauso liebst und genauso willst nähen und genauso willst einpflanzen, damit wir wachsen dürfen in deinem Garten. Jesus, ich bitte dich, dass du jeder Einzelne von uns segnest und dass wir ganz neu dürfen diese Begegnung mit dem liebenden Vater erleben. Gerade heute und diese Woche noch. Amen.